Hi, ich bin Tabea und gerade triffst du mich in meinem Podcast. Der Ort, an dem wir beste Freundinnen mit unserem Körper sind. Be my Body Buddy. Hi Buddies, ich freue mich sehr auf diese neue Folge. Ich sitze im Studio mit Rabea Weiser. Rabea ist freie Journalistin und Moderatorin und ab dem 17. September auch Gastgeberin des Schönheitssalons in der Berliner Urania. Heute sprechen wir über ihr Buch »Wie wir so schön wurden«, das ich sehr begeistert gelesen habe und das es auch als Hörbuch gibt. In ihrem Buch hat Rabea über die Schönheitsgeschichte des Gesichts geschrieben. Es geht um heutige Beauty-Trends, ja sogar eigentlich die ganze Kultur dahinter und weitere Kernfragen und woher diese eigentlich kommen. Sie hinterfragt, warum finden wir eigentlich schön, was wir schön finden? Es geht um zeitlose Ideale und wie sie in jeder Epoche von aktuellen Moden unterstrichen oder überschrieben werden. Es geht um Psychologie, Soziologie, Kultur und Popkultur, Kunst, Wirtschaft und Politik. In dieser Folge klären wir Fragen wie, warum gelten manche Merkmale als schön? Wer bestimmt eigentlich, was schön ist? Für wen machen wir uns eigentlich schön? Und was davon ist noch Natur, was ist Kultur? Und ja, zum Schluss stellen wir dann eigentlich auch noch die Frage, was ist eigentlich wahre Schönheit? Es gibt auch noch ein paar Tipps, dann ganz zum Schluss. Und jetzt freue ich mich, Rabea willkommen zu heißen. Hi Rabea.
Hallo Tabea.
Ich starte meinen Podcast ja immer mit zwei Fragen. Die erste ist, was schätzt du an deinem Körper am meisten?
Da ich mich jetzt so lange mit dem Gesicht beschäftigt habe, muss ich schon sagen, dass mich die Augen am meisten faszinieren, weil sie so auf zweierlei Ebenen funktionieren. Erstmal sind die natürlich unser Schlüssel zur gesamten Wahrnehmung unserer Welt und gleichzeitig sagen die auch nonverbal so viel. Also wir kommunizieren nonverbal so viel mit den Augen. Die sind so wichtig, nicht nur was Emotionen angeht, sondern auch was Gesundheit angeht. Also man kann an den Augen ganz, ganz viel ablesen. Und ja, ich finde es total faszinierend.
Eines deiner Kapitel im Buch ist ja auch die Augen. Genau. Fand ich auch sehr, sehr spannend zu lesen. Zweite Frage stelle ich jetzt aber noch einmal. Und zwar, du organisierst ein Date für dich und deinen Körper. Was machst du, damit ihr euch so richtig wohlfühlt?
Jede intensive, tolle, holistische Sporteinheit ist ein Date mit dem eigenen Körper. Ich habe damit sehr spät angefangen. Ich habe damit erst vor 5 Jahren angefangen und mache das jetzt sehr regelmäßig, auch mit professioneller Unterstützung, 1 bis 3 Mal in der Woche. Und das hat mich total verändert. Das hat mein Körpergefühl verändert. Das hat das Gefühl, wie ich in der Welt stehe, wie stark mein Fundament ist, verändert. Und dieses Date habe ich, wie gesagt, mindestens 1 Mal in der Woche. Ist ganz gut.
Das klingt sehr schön. Ein Date, was ich sehr gerne häufig habe, ist zu lesen, unter anderem dein Buch. Und ich habe gestern Abend noch, ich saß mit einem Freund zusammen und habe ganz begeistert erzählt, was ich dadurch alles irgendwie Neues gelernt habe und wie ich auch Sachen, die ich selber mache, Schönheitspraktiken, sage ich mal, wie ich mich schminke, zu verstehen, was der Kontext ist und jetzt auch nochmal für mich zu hinterfragen, will ich das so fortführen, jetzt da ich weiß, wo es herkommt, oder möchte ich damit aufhören? Ja. Und dann fand ich natürlich auch total spannend, dass du dich in deinem Buch durch viele Epochen, durch viele Moden bewegst. Manches kennt man bis heute, manches war mir komplett neu. Aber du schreibst unter anderem über Queen Elizabeth, die sich die Augenbrauen wegrasiert hat. Boy George, der Geschlechtergrenzen überschritten oder durchbrochen hat durch sehr farbenfrohes Augen-Make-up oder Make-up generell. Cindy Crawford, ihren Schönheitsleck. Also es waren viele, viele Namen, viele Epochen. Und jetzt frage ich mich, ist das alles wirklich so unterschiedlich? Also diese Epochen, diese Persönlichkeiten, oder gibt es so eine Basis, was eigentlich schön ist?
Ja, es gibt eine menschliche Basis, die auch ganz unterschiedlich vom Kulturkreis funktioniert oder gültig ist, die auch unterschiedlich von den Epochen funktioniert. Und im Grunde genommen dieses archaische Gefühl, dass wir nach Gesundheit und Fortpflanzung streben. Also sehr, sehr tierische Instinkte eigentlich. Und dass wir in unserem Gegenüber oder in den Menschen, mit denen wir uns umgeben, Merkmale von Gesundheit suchen und Merkmale von Krankheit oder Schwäche, wenn man so will, eher beängstigt gegenüberstehen, weil sie uns tendenziell einen evolutionären Nachteil bringen könnten. Natürlich leben wir in Zeiten, in denen das alles nicht mehr so ernst zu nehmen ist. Das fand ich eben so faszinierend, an dieser ganzen Recherche dann rauszufinden, wie stark Biologie immer noch ist, obwohl wir gar nicht mehr so oft auf sie angewiesen sind. Ne, auch diese Merkmale von Jugend und Fruchtbarkeit und Glätte und alles ist prall und steht voll im Saft. Ja, und wenn man sich gar nicht fortpflanzen will, warum reagiert man dann trotzdem da drauf? Genau, das fand ich sehr faszinierend, dass es eben diese Merkmale von Gesundheit sind, auf die wir immer wieder reagieren. Und auch, ich glaube, wir werden im Gespräch sehr oft darauf zurückkommen. Denn mein Grundgedanke war eigentlich immer, wenn wir etwas attraktiv finden, dann wird das schon seinen Grund haben. Denn Attraktivität fällt nicht so vom Himmel, sondern bringt irgendwie einen Vorteil. Ob das jetzt ein kurzfristiger Vorteil ist, weil ich cooler aussehe als alle anderen, oder ob das ein sehr langfristiger Vorteil ist, weil ich einem Ideal entspreche, das schon vor 5000 Jahren gegolten hat. Genau, und da wollte ich halt rein mit dem Buch, das wollte ich verstehen, weil du gefragt hast, wer definiert das eigentlich, wie kommt das? Eben einerseits die menschliche Natur und andererseits sind es dann mächtige soziale, kulturelle, politische Gruppen oder einzelne Personen, die sagen können, guck mal, so sehe ich aus und mein Lifestyle ist total toll. Also Queen Elizabeth I., 15. 16. Jahrhundert. Und wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann macht es doch genauso. Und mit Kim Kardashian ist es nicht anders. Das, was sie ausdrückt, wie sie sich stylt, wird nachgeahmt, weil die Menschen denken, dass sie dann auch etwas von ihrem Reichtum oder ihrem Lebensstil abbekommen.
Wir haben also einmal auf der einen Seite Natur und auf der anderen Seite Kultur.
Genau.
Einmal dieser Überlebensinstinkt auch irgendwie. Ich fand das auch, als ich das Buch gelesen habe, sehr spannend, weil ich dachte, ach krass, so weit geht es zurück. Also ein Beispiel, ich finde es sehr schön, auch dein Buch ist ja gegliedert in Kapitel. Es geht einmal, ein Kapitel ist die Haut, die Augen, die Lippen, die Augenbrauen. Mhm. Und ich muss sagen, Skincare ist ja gerade auch so ein Riesenthema. Also der Markt dafür, da sind Milliarden Umsätze. Und ich fand es super spannend zu überlegen, auch nochmal für mich, ja, warum finde ich Pickel eigentlich, eklig ist so ein ganz heftiges Wort, aber warum sind wir so obsessed mit porenreiner Haut?
Ja, genau. Also der Hautpflegemarkt ist einer der am stärksten wachsenden im Moment. Das hat natürlich auch einen Marketing-Hintergrund, auch weil die Industrie entdeckt, dass man Männern auch die gleichen Produkte andrehen kann, die man Frauen verkauft. Aber nochmal einen Schritt zurück. Warum ist uns reine, klare, leuchtende, strahlende Haut so wichtig? Unabhängig vom Hautton, weil die Haut unser größtes Organ ist, spiegelt sie natürlich auch ganz viel von unserem Inneren. Und genau das, was ich vorhin gesagt habe, also Gesundheit, das kann man an der Haut ablesen. In Zeiten, in denen Menschen sich mit tödlichen Krankheiten infiziert haben und zum Beispiel Pocken, daran sind Millionen Menschen gestorben zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert in Europa. Und diese Krankheiten haben sehr oft Markierungen auf der Haut hinterlassen. Also wenn du jemanden gesehen hast, der so einen unruhigen Teint, würde man heute sagen, unruhigen Teint hat, mit so Marken, mit so Markierungen, mit so Hyperpigmentierung, dann kannst du eventuell darauf schließen, dass die Person schon mal schlimme Krankheiten hatte und auch ein vielleicht nicht so ganz optimal ausgestattetes Immunsystem. Aus heutiger Perspektive auch völlig irrelevant, weil diese Krankheiten natürlich ausgerottet sind. Aber ich glaube, dass wir das immer noch in uns tragen, dass wir zum Beispiel, wenn wir Entzündungen sehen, Blut und Eiter und alles, was da so rauskommt, dass uns das etwas ekelt. Auch wenn wir das oft sehen, wenn wir abgehärtet sind, weil wir instinktiv wissen, unsere Vorfahren hatten großen Respekt vor solchen Situationen und manche sind daran gestorben.
Ja, krass. Also ich meine, ich bin niemandem mit Pocken begegnet in meinem Leben, oh Wunder. Aber wenn du das gerade erzählst, ist das bei mir natürlich auch, wenn ich jetzt überlege, ich sehe eine Person mit einer sehr geröteten Nase, dann weiß ich gleich, oh, die hat da vielleicht öfter mal in den letzten Stunden ins Taschentuch gepustet. Und dann halte ich mich auch lieber fern, weil ich denke, ansteckend will ich mich jetzt halt auch nicht. Und ich meine, dass jetzt dein Buch rausgekommen ist, du hast mir auch am Telefon schon erzählt, du hast etwa 10 Jahre lang diese Idee gehabt und auch recherchiert. Aber dass das jetzt rauskommt, ist ja auch kein Zufall, wenn ich mal überlege, aktuell sehen wir unser Gesicht so häufig wie eigentlich noch nie. Mhm. Also durch Zoom-Calls, das natürlich durch die Pandemie verstärkt wurde, dass wir gar nicht mehr so viel in Meetingräumen zusammensitzen, sondern eben in digitalen Meetingräumen. Social Media, wie viele, oh Gott, Filter, Snapchat, Instagram. Ich meine, da gibt es so viel. Ja. Wie ist das, wenn man unser, also ist der Mensch dafür gemacht, sich so viel selber zu sehen?
Nee, gar nicht. Ich glaube, weil du es angesprochen hast, ich glaube, in den letzten 15 Jahren hat sich unser Verhältnis zu Bildern von uns und Bildern von anderen radikal verändert. Wir produzieren ja auch so viel mehr als jemals zuvor. Wir haben diese Smartphones, die es eben seit 15 Jahren ungefähr gibt, und benutzen sie eigentlich die ganze Zeit als Spiegel von uns selbst, und die Bilder von uns posten wir online zur Ansicht für alle anderen, und genauso tun es alle anderen. Das heißt, wir sind die ganze Zeit in einem Spiegelkabinett. Und das, ich gehe schon fest davon aus, dass das mental überhaupt nicht gesund ist. Warum sollte sich der Mensch die ganze Zeit selber angucken, und warum sollte er auf diese Art und Weise, auf diese sehr, sehr kritische Art und Weise auch die ganze Zeit andere Menschen angucken? Unser eigentlicher Sinn, Menschen anzugucken, besteht darin, dass wir mit ihnen interagieren, dass wir abchecken müssen, ob die Person, mit der wir gerade zu tun haben, vertrauenswürdig ist. Also auch das sind wieder so soziale, archaische Qualitäten. Als die Menschen anfingen, sich ein bisschen weiter wegzubewegen von ihrer Höhle und auf andere Stämme trafen, auf andere Familien trafen, vielleicht auf Gruppen, die nicht so aussahen wie sie selber und auch nicht die Sprache sprachen, wenn diese Leute überhaupt schon gesprochen haben, wir wissen es nicht. Also da ging es dann natürlich darum, mit dem Gesicht zu kommunizieren. Und die Augen waren super wichtig, die Augenbrauen sind wichtig, weil du damit einfach ein Mimikspiel in Gang setzt, das auch heute immer noch in denselben Codes funktioniert. Und das Gesicht war insofern von Anfang an ein Interaktionsinterface, das heißt halt auch so, mit dem wir kommunizieren. Und je mehr wir Gesichter sehen, desto überforderter sind wir natürlich auch mit diesen ganzen Informationen. Es sei denn, wir schalten irgendwann innerlich ab und nehmen gar nichts mehr von diesen Gesichtern wahr. Und ich glaube, so geht es uns bei Social Media sowieso, weil diese Informationsflut an Gesichtern jetzt nur, können wir gar nicht in aller Detailtiefe verarbeiten. Und diese Gesichter, die sich da zeigen, sind ja auch nicht dafür gemacht. Die wollen ja eigentlich nur eine schöne Oberfläche sein. Die wollen ja nicht mit uns kommunizieren.
Das stimmt. Und diese Gesichter wissen auch, dass zum Beispiel Instagram Inhalte mehr ausspielt, wenn man ein Gesicht sieht. Also wir werden ja, wenn wir Reichweite generieren wollen, das ist jetzt einfach mal die Voraussetzung oder die Prämisse, dann werden wir quasi gezwungen, häufiger noch unser Gesicht in die Kamera zu halten, weil wir dann belohnt werden mit mehr Reichweite.
Ja. Und genau, also sobald man sich mit einem irgendwie reichweitenorientierten Ziel in Social Media reinbewegt, wird man gezwungen, sich selber auszustellen. Das muss einem natürlich auch klar sein, ob man das möchte.
Ja, und dann, was vielen dann aber häufig nicht klar ist, manche oder viele Bilder sind dann ja auch bearbeitet. Mhm. Es gibt unterschiedliche Filter. Manchmal sieht man schon gar nicht mehr, dass es unbedingt ein Filter ist, und jetzt kommt noch KI dazu. Also das heißt auch, dass das, was wir sehen, gar nicht unbedingt das reale Gesicht dieser Person sein muss?
Ziemlich sicher ist es das nicht. Ja. Also bei den meisten, also bei TikTok ist ja ein Filter schon eingestellt. Du kannst, wenn du dich über die TikTok-App filmst, gar nicht verhindern, dass du besser aussiehst als in Natura. Besser in Anführungszeichen, also optimierter nach irgendeinem Ideal. Aber der Effekt, von dem TikTok ausgeht, ist, ach, die Leute finden sich attraktiv, wenn die bei uns ihre Videos machen. Dann machen die das öfter, dann bleiben die auch länger da. Also diese Stickiness, damit die App möglichst lange Nutzungsdauer hat. Und ja, also ich glaube, die meisten Gesichter, die wir in den sozialen Medien sehen, sind nicht echt. Entweder sie sind, also ganz, ganz, also wir können ja mal so Sedimentsschichten von Echtheit übereinander oder Unechtheit übereinander stapeln. Entweder sie sind geschminkt oder sie sind zurecht gespritzt oder sie sind operiert oder sie sind gefiltert oder vielleicht sind es gar keine Menschen, sondern menschenähnliche Avatare, von die sich eine KI ausgedacht hat, zusammengepuzzelt aus allen Idealen, die irgendwann mal eine KI aufgesogen hat. Und ich finde das wahnsinnig interessant, was wir da alles gerade erleben und wahrnehmen können. Aber ich finde es auch sehr anspruchsvoll, sehr genau zu differenzieren, was ist da denn eigentlich los? Mit welcher Art von Echtheit oder Verfälschung habe ich es denn jetzt hier zu tun? Und das war eben auch ein Impuls, dieses Buch zu schreiben, weil ich glaube, wir brauchen da eine stärkere Medienkompetenz, um Echtheitsgrade von Gesichtern zu erkennen und dann schließlich auch zu entscheiden, kann ich mich überhaupt damit vergleichen? Also bitte, warum soll ich mich mit einem Avatar vergleichen? Warum sollte ein Avatar ein Ideal für mich sein? Ich habe mich auch nie mit Lara Croft verglichen. Also ist ja Quatsch.
Ja, aber ich glaube, das ist dieses Fiese, weil man das Gefühl bekommt, bei Lara Croft wusste ich, das ist auf meinem Microsoft 95 Computer. Genau. Da war einfach noch eine ganz große Distanz dazwischen. Jetzt wird mir ja vorgegaukelt, das ist eine reale Person.
Ja.
Und ich könnte so aussehen, wenn ich wollte. Und ganz oft sprechen diese Personen ja auch direkt zu mir. Wenn du das und das machst, dann kannst du so aussehen wie ich. Ob das auch wirklich stimmt. Ne? Also ich weiß nicht, ob blondere Strähnchen die Lippen optischer größer machen. Nein, auf gar keinen Fall. Aber es werden ja Sachen behauptet. Niemand weiß, ob diese Dinge stimmen. Und dann liegt es wirklich an uns, Medienkompetenz und Co., dass wir verstehen, ist das jetzt so real oder verzerrt das meine Wahrnehmung auch noch total?
Da würde ich aber sagen, es tut sich ja ein bisschen was in der Kennzeichnungspflicht. Zumindest sind uns ein paar andere Länder da schon voraus. Und das wird ja auch in Deutschland sehr stark diskutiert, inwiefern man KI-generierte und gefilterte Optiken als solche kennzeichnen muss. Das wird jetzt Teenager nicht direkt davon abhalten, das als Ideal erstmal wahrzunehmen und sich vielleicht auf einer ähnlichen Weise stylen zu wollen. Aber ich finde es schon einen sehr, sehr wichtigen ersten Schritt, einmal zu sagen, Leute, Achtung, das hier ist ein Fantasiebild.
Ja, aber die Ausmaße, wie krass das ist, diese Verzerrung. Also es gibt auch neue Begriffe, Dysmorphia, Filterdysmorphia. Mhm. Dysmorphia ist ja immer ein verzerrtes Selbstbild. Da wurden in den letzten Jahren ganz viele neue Begriffe geprägt. Zoom, Dysmorphia, also wirklich, man kann eigentlich alles vor dieses Wort Dysmorphia setzen.
Snapchat.
Snapchat-Dysmorphia, genau. Und dann schreibst du auch in deinem Buch, dass ganz, ganz viele Menschen mit einem Foto von sich, einem gefilterten Foto, also wo sie einen Filter im Gesicht haben, ein Snapchat-Foto, zum Chirurgen gehen und sagen, ich möchte gerne so aussehen wie ich mit einem Filter, aber bitte in real life.
Also das berichten einige Chirurgen, dass sie solche Klientinnen haben, ja. Das ist ja aber auch fast verständlich, weil das Problem, das mentale, psychische Problem aus diesen Vergleichen entsteht ja dadurch, dass ich eine Diskrepanz wahrnehme. Entweder zwischen mir und anderen und denke, ach, die andere Person ist aber so hübsch und der geht's auch so viel besser und die hat so viel leichter als ich und die ist so viel glücklicher. Die wird auch ein wundervolles Leben haben. Und wenn ich diese Nase behalte, die ich jetzt habe, wird mein Leben die Hölle. Also ganz übertrieben. Ne? Also das Glücksversprechen durch Attraktivität ist gegeben. Und ich vergleiche mich mit dieser anderen Person, weil ich vielleicht auch einfach einen falschen Kompass habe oder einen fehlgeleiteten Kompass, weil ich gar nicht verstanden habe, was meine eigenen persönlichen Fähigkeiten und Qualitäten sind, die mich ganz auf tolle Art und Weise von dieser anderen Person abheben. Aber gut, ich vergleiche mich mit ihr und stelle eine Diskrepanz zwischen mir und ihr fest. Das Gleiche passiert natürlich, wenn ich mich selber optimiere und jetzt noch nicht durch Operationen, sondern der einfachste Unterschied ist, ich in geschminkt, ich in ungeschminkt. Und du denkst dann auch so, ah ja, krass, ich, ja, wäre auch schön, wenn ich geschminkt aufwachen würde. Naja, dafür wurde dann Permanent Make-up erfunden. Manche Leute lösen ihr Problem damit. Und andere Leute haben diese Diskrepanz zwischen ihrem gefilterten Ich, also Fotos von sich, die sie ganz toll finden, weil da ganz viele Optimierungsfilter drauf liegen, und erkennen sich nicht mehr, wenn sie in den Spiegel gucken, weil sie natürlich auch dann Stunden am Tag mit ihren gefilterten Optiken verbringen. Gerade wenn sie selber viel Content produzieren und die ganze Zeit Bilder von sich schneiden und hochladen, damit hantieren. Wie viel Zeit geht dabei drauf und wie selten am Tag sehen sie sich eigentlich überhaupt noch real. Und wenn sie es dann mal tun, dann ist der Schock oft so groß, dass sie es nicht aushalten und dass sie dieses vermeintliche Problem lösen wollen, indem sie sich ihrem gefilterten Bild anpassen.
Jetzt sind wir natürlich schon ganz krass direkt mit Chirurgie irgendwie reingegangen. Du hast ja auch viel über Schminkpraktiken geschrieben, die ich super spannend fand, weil ich ja auch damit groß geworden bin, mit YouTube-Tutorials. Ich habe mich mein Leben lang, oder seitdem ich, glaube 12 bin, wirklich geschminkt. So Mascara, also dunklere Augen, Kajal, oh mein Gott. Ich hatte, wenn das meine Mama hört, die wird sich auch noch erinnern, es gab wirklich in einem Jugendzeitschrift Schablonen für Augenbrauen, die angelehnt waren an die Stars. Und dann habe ich mir die von Fergie aufgemalt mit einem schwarzen Kajal. Oh Gott, oh Gott. Und ich war kurz davor, die anderen wegzuzupfen, die drumherum. Meine Mutter kam rein und meinte, was ist das denn? Ich habe gesagt, jetzt bin ich Fergie, so, weil ich die so cool fand. Und habe es Gott sei Dank nicht weggezupft und fand dann aber auch einfach nochmal super interessant, ganz viele Sachen in deinem Buch zu lesen, warum ich eigentlich mache, was ich mache. Ja, wir haben gerade schon gesagt, das ist dieses Eimer, man guckt auf Gesundheit und das ist so die Basis des Schönen, aber dann kommen ja auch immer wieder, nicht die Basis des Schönen, aber warum wir das tun. Und dann kam auch Thema Kajal, kommt bei dir drinne vor. Fand ich sehr spannend, dass du da in die Epochen zurückgehst. Roter Lippenstift, warum nicht eigentlich lila? Ich hatte auch mal lila Lippenstift, den habe ich einmal benutzt und danach gedacht, ja, ich sehe wirklich aus wie der wandelnde Tod. Nie wieder benutzt. Kajal, kannst du einmal ganz kurz, jetzt habe ich so angeteasert, warum benutzen wir Kajal oder manche?
Also der Kajal wurde vor 3.500 Jahren in Ägypten erfunden, noch ein bisschen länger, eigentlich schon vor 5.000 Jahren. Damals in Ägypten, wie auch heute, das ist eine sehr klimatisch herausgeforderte Region. Also du hast Wüstenstürme, Sandstürme, du hast gleichzeitig ein Sumpfgebiet, du hast sehr viel Ungeziefer, Fliegen und so weiter. Die Ägypter haben sehr früh herausgefunden, dass wenn sie bestimmte Bleierze zu Pasten mischen und sich damit die Augen, diese Pasten um die Augen schmieren, dass sie dann weniger Bindehautentzündungen haben. Das ist quasi der pharmazeutische Trick am Kajal oder an der Erfindung des Kajals. Aber die Ägypter haben natürlich, und das wissen wir, wenn wir uns Wandmalereien angucken oder auch dieses Horusauge, dieses Falkenauge, dieses ägyptische, haben auch eine starke mythologische Verbindung zum Auge und zum Blick. Das heißt, große, klare Augen waren auch Machtinstrumente im alten Ägypten. Und auch da, das ist interessant bei Männern und Frauen. Also alle haben sich die Augen groß, markant umrandet, damit diese Augen von Weitem erkennbar waren und sprechen können. Die Augen sprechen. Wenn man die Augen schwarz umrandet, dann erscheint natürlich das Augenweiß, also die Sklera, durch den Kontrast noch viel weißer. Die Sklera ist total wichtig als Gesundheitsmerkmal wieder. Je weißer und klarer die Sklera, desto gesünder vermuten wir, ist dieser Mensch vor uns. Und die Sklera, oder der Kontrast zwischen der Iris und dem Augenweiß ist auch wichtig als Kommunikationsmittel, weil wenn wir nämlich sehr genau sehen können, wohin sich die Iris unseres Gegenübers bewegt, dann können wir auch viel besser lesen, wie vertrauenswürdig er ist oder sie und wie sie mit uns kommuniziert. Wenn wir uns vorstellen, es gäbe dieses Augenweiß nicht und die Augen wären einfarbig, also die ganze Fläche in dieser Mandelform wäre einfarbig, dunkel oder braun, schwarz, wie auch immer, dann hätten wir keine Möglichkeit abzuschätzen, wohin der Blick geht, weil sich ja nichts bewegt.
Total. Ich habe einen Tätowierer, der hat sich die Augen tätowiert. Uff. Der hat komplett schwarze Augen.
Nein, echt?
Doch,
so ja. Wie in True Blood, die, ja. Mhm.
Ja. Und erstmal sieht er damit sehr scary aus und auch wirklich nicht so vertrauenswürdig. Mhm. Andererseits, sein Job ist Tätowierer und ich gehe dahin, okay, um mich tätowieren zu lassen. Klar. Dann denke ich so, naja, gut,
ja.
Passt irgendwie. Trotzdem weiß ich nie, wenn ich mich mit ihm unterhalte, wo ich jetzt, also ob er mich gerade anguckt,
genau,
oder nicht.
Ja, toll.
Und ich weiß gar nicht, wenn ich mit ihm rede, wo gucke ich hin, wo guckt er hin. Ja. Und ich finde das immer so ganz komisch, weil genau, ich frage mich dann auch mal, sind wir gerade im Gespräch? Weil genau, Augen transportieren ja noch so, so viel. Und auch wenn er lächelt, also es ist so sehr pathetisch gesagt, ja, die Augen lächeln mit. Das tun sie bei ihm halt nicht mehr, weil die so dunkel sind. Und deswegen sieht er auch immer ein bisschen grimmiger aus. Dabei ist das so ein ganz, ganz warmer Mensch. Mhm. Aber das irritiert mich jedes Mal. Dann gibt es auch noch, genau, ich habe gerade schon gesagt, rote Lippen.
Ja.
Statt lila Lippen.
Ja.
Lass uns erstmal rote Lippen. Warum erstmal rot statt eine andere Farbe?
Ja, also da gibt es, das wird jetzt vielleicht ein bisschen schlüpfrig.
Oh, da freue ich mich, du.
Na, es gibt eine sehr interessante anthropologische Theorie dazu, warum Lippen vor allen Dingen im Gesicht von Frauen so wichtig sind als Merkmal und so stark gestaltet werden auch. Zusammengefasst beläuft sich diese Theorie darauf, dass die Lippen im Gesicht ein Spiegel der Labien sind. Wenn wir uns vorstellen, dass unsere Vorvorvorfahren ja alle im Vierfüßlergang durch die Gegend liefen und sich gegenseitig den ganzen Tag aufs Genital geglotzt haben, war auch Männchen...
Das muss ich zu dir einmal kurz lachen.
Bitte
Genitalien.
So, hä? dann war natürlich auch klar, dass Männer an der Frau, hinter der sie gerade herlaufen, also die Männchen, am Genital des Weibchens erkennen können, ob sie gerade fruchtbar ist. Das heißt, die Labien sind geschwollen und rot. Und in dem Moment, wo unsere Vorfahren dann in den aufrechten Gang gewechselt sind, ist natürlich das Sichtfeld woanders hingewandert, war nicht mehr da unten auf Popo-Höhe, sondern plötzlich eben im Gesicht. Da gibt es aber gar keine Merkmale, die mir sagen, ob die Person vor mir fruchtbare Tage hat oder nicht. Erstaunlich ist natürlich auch, dass Menschen, Frauen, Menschen, Weibchen, nicht nur, wenn sie Junge stillen, volle Brüste haben, sondern immer. Also ne, normalerweise sind stillende Säugetierweibchen, deren Brüste oder Zitzen sieht man nur, sind nur ausgeprägt, während sie Junge stillen. Bei Frauen ist dieses Sexualmerkmal ihr ganzes volljähriges Leben lang da. Das heißt, diese anthropologische Theorie sagt, die wichtigsten Sexualmarkierungen sind eben vom Unterleib an den Oberkörper der Frau gewandert. Und deshalb ist es so wahnsinnig interessant
und aufregend für Männer, wenn sie rote, gut durchblutete Lippen im Gesicht einer Frau sehen.
Ich merke mir gerade die Frage, die ich dazu noch habe, aber ich hatte da vorher schon angeschnitten, andersfarbiger Lippenstift. Wie gesagt, ich hatte auch mal einen lilafarbenen und sah damit wirklich, ja, sehr... Ja, nicht mehr lebendig aus.
Genau, genau. Diese Trends kommen immer wieder in Zyklen und ich bin davon überzeugt, dass sie auch sehr viel mit gesellschaftlichen Gesamtzusammenhängen zu tun haben, dass es Ideale gibt, die das Gegenteil von Gesundheit und Vitalität ausdrücken. Also wenn wir bläuliche oder grünliche Lippen sehen oder auch nur gräuliche, also alles, was nicht einem gut durchbluteten Rosa-Rot-Ton entspricht, dann würden wir archaisch, würde unser Instinkt ja schon sagen, ah, okay, entweder ist es eine Wasserleiche oder die Person hat Herzprobleme oder naja, schon auch ein bisschen tot und kalt. Und natürlich kann man sich aus Spaß an der Verwandlung, Spaß an Farben, alle möglichen Farbtöne ins Gesicht schmieren. Das ist alles möglich und es stört Gott sei Dank auch niemanden mehr so richtig, zumindest in größeren Städten. Aber was man damit ausdrückt, ist eigentlich, dass man diese Vitalitätsbehauptung und vielleicht sogar diese Gender-Klischees und dieses Fruchtbarkeitsklischee ablehnt. Ich finde das sehr interessant. Also, dass Frauen anfangen, lila, dunkellila, blauen, grünen, schwarzen Lippenstift zu tragen, finde ich schon erstmal okay, ja klar, du hast gar keinen Bock mehr auf die Klischees. Ich finde es cool. Und wenn wir jetzt sehen, dass diese Concealer-Lips aus den 90ern wiederkommen, also dass man sich die Lippenfarbe wirklich quasi ausradiert und der Teint ist entsprechend fahl und dazu kommen diese aufgemalten Augenringe, auch das ist für mich ein Versuch, so diese biologischen Klischees, die jetzt gleichzeitig auch so überpräsent sind. Wir sehen ja auf Instagram wahnsinnig viele Barbie-Typen, die versuchen diese, guck mal, ich finde so jung und prall und alles total juicy, die versuchen das zu konterkarieren mit einfach einem Make-up, einer Selbstgestaltung, die sagt, nee, ich mach das da nicht mit, ich sehe gerne aus wie eine Leiche.
Also ist das auch eine Form von Protest, wenn nicht sogar irgendwie Rebellion? Du hast doch vorhin gesagt, wenn ich so aussehe, jetzt wäre ich müde. Mhm. Könnte das auch Kritik sein an der Hustle Culture, dass man sagt, Alter, das ist mir alles zu viel, die Welt ist zu schnell, ihr fordert zu viel ein, das System, so wie es ist, finde ich, es läuft nicht. Ich bin müde, ich bin erschöpft und man sieht es mir an.
Man muss natürlich immer fragen, ob die Individuen, die sich so gestalten, das auch wirklich reflektieren. Auch das ist ja ein Punkt in meinem Buch. Weißt du, was du da für eine Symbolik im Gesicht trägst? Falls nicht, hier erkläre ich dir mal kurz, wo das herkommt, was du machst. Eigentlich, wenn ich eine Kritik am Establishment hätte oder an der Hustle Culture, müsste ich mich ja nicht anmalen. Dann sehe ich genauso ungesund aus, wie ich ungesund bin. Also es ist schon so ein bisschen ambivalent. Es ist auch eine gewisse Verkleidung, Verwandlung, eine Clownerie. Auch in der Übertreibung liegen natürlich immer diese subversiven Momente. So ganz eins zu eins, ganz klar kann man das, glaube ich, nicht auseinanderflöhen, ob das jetzt eine Kritik ist oder einfach nur ein Spleen oder eine coole Idee einer Person. Und die Follower, die das dann nachmachen, da weißt du sowieso nicht, ob die von A bis B denken.
Das stimmt, ob man überhaupt noch weiß, warum.
Ja.
Wenn wir jetzt aber zu dem Lippenstift nochmal sagen, okay, es gibt Frauen, die extra nicht rot wählen, um eben nicht den Männern zu gefallen oder dieses Fruchtbarkeitssymbol im Gesicht zu tragen. Das heißt, sie machen sich in dem Moment ja nicht mehr schön für die Männer. Machen sie sich dann schön für sich selbst? Für wen machen wir uns schön?
Ja, auch das ist so eine grundsätzliche Frage. Ich finde die einerseits sehr leicht, andererseits sehr schwer zu beantworten. Also wenn wir erstmal davon ausgehen, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn es niemanden um uns rum gäbe, dann wüssten wir nicht, wie andere Menschen aussehen im Vergleich zu uns. Also angenommen, wir wären allein mit einem Spiegel. Irgendwo ausgesetzt. Es gäbe keine anderen Menschen, es gäbe nur uns und den Spiegel, Tiere, Wald, was auch immer. dann hätten wir gar keinen Grund, uns auf irgendeine Weise zu gestalten zum Gefallen anderer. Es gibt natürlich Gründe, sich selber zu gestalten, wie ich schon gesagt habe, weil es Spaß macht, sich zu verwandeln, zu sehen, wer man alles sein kann, sich da rein zu versetzen in die anderen Personen, die man sein könnte. Und auch, weil es Spaß macht, mit Farbe umzugehen, mit Stoffen, mit Texturen und so weiter. Also die Lust am Verkleiden, die Lust am Spiel mit Material. Das verstehe ich. Freude am Ritual, auch das ist total wichtig für Menschen, ne? dass sie Rituale beibehalten. Und Spielfreude ist auch ein menschlicher Instinkt, der, wenn uns der verloren geht, ist das eher besorgniserregend, weil dann wahrscheinlich die Umstände so menschenfeindlich sind, dass uns ganz, ganz wesentliche Verhaltensweisen einfach, ja, dass wir die unterdrücken müssen. Also es gibt ja politische Situationen, menschliche Situationen, in denen Menschen einfach nicht mehr spielen, nicht mehr einfach sich selber, ihre Hygiene, ihre Selbstgestaltung vernachlässigen. Das ist immer ein Grund zur Sorge. Aber ich glaube schon, dass wir uns zu 90% immer für andere schön machen, weil wir erwarten, dass wir dadurch Vorteile haben, wenn wir etwas besser aussehen, je nachdem, wie dieses Gut gerade zu der Zeit definiert ist. Es gibt auch viele Studien, die sagen, wenn Frauen, das ist eine sehr gerne genannte Begründung von Frauen, ich schminke mich, weil ich mich dann selbstbewusster und stärker fühle. Das klingt erstmal so, als täten sie es für sich selber, als sei das eine Art von Empowerment. Aber im Grunde genommen steckt darin ja nur der internalisierte externe Blick. Also ich fühle mich stärker, weil ich erwarte, dass andere dann weniger an mir schlecht finden, weil ich mehr den Erwartungen anderer entspreche. Und also ich glaube, dass dieser Gedanke, weil ich es mir wert bin, oder noch nicht mal ein Gedanke, eher ein Slogan, schon ziemlich perfide ist. Es wird uns suggeriert, wir müssten Geld ausgeben. Das sei einfach nötig und völlig normal, um diesem externen Blick zu entsprechen.
Eine wichtige Kernfrage in deinem Buch ist ja auch, was ist eigentlich Kultur und was ist Natur? Wir haben da jetzt gerade schon auch viel eigentlich drüber gesprochen. Können wir das nochmal kannst du es auf den Punkt bringen?
Unsere menschliche Natur ist nicht sterben und sich fortpflanzen. Also alles, was auch nur im Entferntesten an ein Infektionsrisiko, eine Krankheit ausstrahlt, finden wir nicht so gut. Davor haben wir eine ganz tiefe instinktive Angst. Wir haben sogar eine größere Angst vor Dingen, die wir aus diesen Gründen hässlich finden. Auch Hässlichkeit ist ein sehr variabel fassbarer Begriff, aber wenn wir es jetzt erstmal so sagen wollen, es ist viel wichtiger für diese sozialen Vorteile durch das Aussehen, nicht schlecht auszusehen, als super gut auszusehen. Das finde ich auch ganz interessant an ganz vielen Attraktivitätsstudien der letzten Jahre, die dann immer differenzierter wurden. Und erst als man so nicht mehr nach, bewerten Sie dieses Foto auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist ganz hässlich, 10 ist ganz schön.
Oh Gott.
Ja. Als man dann eingeführt hat, quasi einen Mittelwert, finden Sie das so normal okay? Finden Sie das super, super schön oder finden Sie es eher unterdurchschnittlich? Da hat man festgestellt, dass auf Basis dieser Studien konnte man dann aufbauen und sagen oder herausfinden, wie dieser Halo-Effekt funktioniert. Ist ein Begriff, den gibt es schon seit 100 Jahren, ist aber in den 70er Jahren erstmalig so belegt worden. Der Halo-Effekt sagt, also Halo, einen Heiligenschein, dass Menschen, die attraktiv sind, schon so einen Vertrauensvorschuss genießen. Dass wir denken, die sind klüger und vertrauenswürdiger, die können gut mit anderen Menschen umgehen, die sind vielleicht sogar ein bisschen klüger. So, völlig egal, ob das der Realität entspricht. Und dieses Vorurteil haben schon Säuglinge. Das heißt, das hat nichts mit einer kulturellen Prägung zu tun, sondern es ist Menschen angeboren, dass sie auf irgendwie diese Attraktivitätsmerkmale abfahren und dann positiver reagieren. Was man aber erst kürzlich dann herausgefunden hat, dadurch, dass man in diese Studien diesen attraktiven Durchschnitt eingeführt hat, war, dass dieser Halo-Effekt nicht erst bei super hübschen, tollen Modeltypen einsetzt, sondern schon bei Menschen, die komplett durchschnittlich aussehen. Es genügt für alle Halo-Effekt-Vorteile, durchschnittlich auszusehen. Menschen, die überdurchschnittlich gut aussehen, denen traut man, oder bei denen denkt man dann noch, ah, die haben bestimmt noch mehr Freunde. Also da wieder das glückliche Leben. Und das Einzige, wovor wir Menschen wirklich Angst haben, sind eben Menschen, die unterdurchschnittlich aussehen, wenn sie eben Anzeichen von Ungesundheit oder sogar Krankheit mit sich bringen. Und das fand ich schon sehr, sehr, sehr spannend. Die Frage ist, was ist denn eigentlich durchschnittliches Aussehen? Also wir reden so oft von Normschönheit. Diese Durchschnittlichkeit lässt sich easy herstellen, indem man zum Beispiel 32 Bilder von verschiedenen Personen übereinander morpht. Dann bekommt man so ein Durchschnittsgesicht einer Gruppe oder einer Population. Es gibt auch diese Durchschnittsgesichter inzwischen von verschiedenen Ethnien oder auf Länder bezogen. So sehr interessant, wie eigentlich so ein Durchschnittsfranzose aussieht im Vergleich zu einer Durchschnittsitalienerin, Spanien. Also alles Mögliche kann man online sich anschauen. Diese Durchschnittsmenschen, also tatsächlich dieses wissenschaftlicher Durchschnitt, die würden wir total langweilig finden, wenn wir die auf der Straße sehen. Nichts stört uns an denen. Sieht nice aus. Wie gesagt, der Halo-Effekt funktioniert. Aber es ist jetzt keine Person, der wir einen Modelvertrag geben würden. Da ist nichts, woran unser Blick hängen bleibt. Weil klar, wenn man 32 verschiedene Gesichter übereinander legt, dann nivellieren sich alle Unterschiede. Und irgendwie so ein Durchschnitt kommt halt dabei raus.
Okay, das heißt keine Merkmale mehr, nichts Besonderes dann
genau.
Irgendwie mehr, ne? So Durchschnitt.
Okay. Gar nichts Besonderes, aber das reicht.
Das heißt, ist dann das wahre Schönheitsideal auf jeden Fall erstmal der Durchschnitt?
Ja, also unser biologisches Ideal ist der Durchschnitt. Oder wenn du nochmal auf Natur und Kultur zurückkommen willst, unser natürliches Ideal ist durchschnittlich sein. Wir wollen so sein wie die anderen um uns herum. Wir wollen uns orientieren können und im Grunde genommen einen Durchschnitt bilden in einer Gruppe, zu der wir uns zugehörig fühlen. Und was vor allen Dingen digitale Medien oder überhaupt Medien, in denen wir ganz, ganz viele überdurchschnittlich attraktive Menschen sehen, ob die jetzt natürlich oder unnatürlich hergestellt sind, machen, die führen dazu, dass wir denken, wir müssten überdurchschnittlich schön sein. Sie verschieben also den natürlich notwendigen Kompass, der uns immer auf Durchschnitt hält, hin zu Überdurchschnittlichkeit. Und das kann auch nicht gesund sein. Und wir sehen ja, wie viele Menschen darunter leiden, wie viele Menschen Komplexe entwickeln. Und Komplexe können sich zu Wahrnehmungsstörungen weiterentwickeln oder sogar zu Suizidgedanken. Also diese Kompassverschiebung, die passiert, glaube ich, gerade. Und ich denke, die hat schon gravierende Auswirkungen auf unser Sozialleben schließlich.
Ich überlege gerade, ich wollte ja auch noch zum Tipps mitgeben, wie sich dieser Kompass vielleicht nicht verschiebt, aber ich habe noch davor eine Frage auf jeden Fall.
Oh ja.
Und zwar, weil du auch schon gerade Studien angesprochen hast. Und wir vorhin gesagt haben, wir lösen auch noch das Geheimnis um die wahre Schönheit.
Ja.
Weil es geht ja nicht nur um, oh, die Lippen sind jetzt besonders rot, die Augen sind besonders weiß oder dieser Kontrast. Es gibt ja auch noch eine Studie, ist die aus Finnland, weißt du, auf welche ich hinaus
will? Ja, ich weiß, die ist sogar aus Hamburg.
Ah, die ist aus Hamburg. Die
ist, glaube ich, hier im Philo-Turm entstanden.
Die fand ich so versöhnlich nochmal. Das ist ja auch relativ zum Ende des Buches und ich habe damit so eine richtige Versöhnung gefunden. Magst du mal erzählen, warum ich das vielleicht so schön fand?
Naja, also ich glaube, wir alle kennen diese Sprichworte, wahre Schönheit kommt von innen. Ich habe im Buch sehr bewusst um diese Redewendung großen Bogen gemacht. Auch Schönheit liegt im Auge des Betrachters und so weiter. Aber das mit der inneren Schönheit musste ich zum Schluss aufgreifen, weil ich ja auch immer wieder auf antike Ideale rekurriere. Und die alten Griechen haben oder gingen schon davon aus, dass zu einem echt schönen Menschen auch immer ein schöner Geist gehört. Und nun gibt es eine Habilitationsschrift aus Hamburg von einer Philosophin, Lisa Katharin Schmalzried. 2021 ist das, glaube ich, erschienen. Die hat sich angeguckt, wie alle Definitionen, philosophisch-ästhetischen Definitionen seit der Antike von schönen Menschen oder von Schönheit übereinander gelegt oder einander bedingen und was kommt dann am Ende dabei raus, wenn man wirklich alle Variablen durchdekliniert. Und ich fand diese Arbeit total faszinierend, weil sie am Ende tatsächlich dabei landet, dass ein wirklich schöner Mensch wahnsinnig selten ist. Warum? Der hat nicht nur ein attraktives Äußeres, das sich eben ganz objektiv anhand von Attraktivitätsmerkmalen bemessen lässt, sondern er hat auch noch einen schönen Charakter. Sie nennt das Untrennbarkeitsphänomen. Das bedeutet auch, dass wir wahnsinnig schöne oder wirklich schöne Menschen immer im Raum selber persönlich erleben müssen. Das lässt sich kaum digital oder medial vermitteln. Wir müssen erleben, wie diese Person in einem Raum ist, auch wie sie riecht, wie ihre Körpersprache ist. Und der schöne Charakter, also das schöne Innere, so definiert sie es, drückt sich eben dadurch aus, dass die Person eine konstruktive Weltsicht hat, einen wachen Geist, sehr empathisch mit anderen Menschen ist, selbstbewusst mit sich selber umgeht und im Grunde genommen eine Person, die wir jederzeit all unseren Freunden vorstellen wollen, mit der wir ganz viel Zeit verbringen wollen. Also so eine Person, auf die du sofort einen Crush hast, wenn du sie siehst, wenn du sie einmal erlebst. Und wenn man sich vorstellt, wie oft das passiert, wie oft man solchen Personen im Leben begegnet, es ist nicht so wahnsinnig oft. Und dann muss man sich nochmal fragen, okay, und wie attraktiv auf einer Skala von 1 bis 10 sind die dann? Oder ist es vielleicht völlig egal? Und dann, glaube ich, kommt man dahin, was die alten Griechen auch schon als dieses Ideal formuliert haben. Nämlich, dass innen und außen, so wie man heute sagen würde, eine 10 von 10 sind, ist so unfassbar selten wie die schöne Helena, die ja auch nur eine Vision war, die es nicht in real gegeben hat. Und wenn man sich diesen Gedanken verinnerlicht, dann weiß man, erstens geht es darum, an seiner Weltwahrnehmung, an seinem Charakter und an seinem Selbstwertgefühl zu arbeiten, weil das ist, was da bleibt, wenn die Schönheit vergangen ist. Und gleichzeitig, dass man sich ein bisschen entspannen kann, weil es eben diese übersinnliche Schönheit sowieso nicht gibt. Diese Menschen sind nicht real. Und der Durchschnitt reicht völlig aus.
Das ist, wie gesagt, die Versöhnung auch irgendwie, so fühlte ich mich in deinem Buch und jetzt auch gerade. Jetzt kommen wir noch einmal so zu den Tipps, damit man eben, du hast das vorhin den Kompass genannt. Ich habe schon gesagt, es gibt diese ganzen Begriffe, Filter, Dysmorphia. wie schaffen wir es dann nicht hinzukommen und nicht so selbstkritisch mit uns selber ins Gericht zu gehen? Mit uns und unserem Gesicht ja vor allem.
Ja, also gut, ich glaube, es ist schon wichtig, soziale Medien kritisch zu nutzen und nicht zu viel Zeit darin zu verbringen. Sicherlich findet man dort auch Gruppen, Tribes, denen man sehr gerne zuguckt, auch weil sie Bilder ausstellen, die man sehr selten sieht, also weil sie eine neue Art von Diversität repräsentieren und man die auch unterstützen möchte, dass man mehr davon sieht. Aber die Eintönigkeit auf der anderen Seite, die doch, finde ich, überhand nimmt auf Social Media, der kann man nur entkommen, indem man sie ausschaltet. Und so schwierig das ist, also wir reden auch immer über Handyverbote für Jugendliche, aber auch Erwachsene können diese Geräte nicht weglegen, weil die so großes Suchtpotenzial haben. Also man muss sich schon disziplinieren, möglichst wenig Zeit mit Bildern anderer Menschen zu verbringen, wenn es nicht gerade künstlerische Bilder sind. Also und versuchen, sich bewusst zu machen, wann und wie man sich mit anderen vergleicht. Oder möglichst gar nicht mehr vergleichen.
Andere Menschen angucken, aber auch sich selber. Also ich habe ja, ist das jetzt ein Tipp von mir, aber einfach aus einer eigenen Erfahrung, als ich in der Klinik war, nicht wegen meines Gesichts, sondern wegen meines Körpers, beziehungsweise ich hatte eine Magersucht. In der Magersuchtklinik gab es keine Spiegel, außer in unseren Badezimmern und die waren sehr, sehr weit hoch angesetzt. Also zum Zähneputzen habe ich mich gesehen, aber eigentlich nicht meinen Körper.
Ja.
Und was in diesen Monaten passiert ist, ist, dass ich weggekommen bin von dem ja sehr kritischen Blick auf meinen Körper, weil ich ihn einfach nicht im Spiegel betrachtet habe, nicht ständig davor stehen könnte, um zu sagen, oh, wie sehe ich denn aus oder so. Sondern ich bin wirklich mehr ins Fühlen reingekommen, auch einfach, weil ich natürlich auch viel Körpertherapien hatte und wir dann mit einem Massageball unsere Umrisse umrandet haben und so. Aber mir ist einfach in der Zeit, das fand ich so schön, keinen Spiegel zu haben, in dem ich mich die ganze Zeit nur angucken kann. Oder ja, ich hatte dann aber auch eins, das hieß Spiegeltherapie, wo ich dann aber auch wirklich mit einer Therapeutin zusammen im Raum stand, um bewusst auf meinen Körper zu blicken, mit der Aufgabe, auf mich zu schauen, als wäre mein Spiegelbild eine gute Freundin.
Genau.
Und die dann zu beschreiben, was sehe ich gerade.
Ja.
Weil die Worte, die man für die gute Freundin verwendet, das sind meistens viel schönere als die, die man für sich selber verwendet, wenn man eben so selbstkritisch ist.
Ja, ja, absolut. Absolut.
Ja.
Also ich denke auch, dass man sich einen empathischen Blick für sich selber angewöhnen kann, antrainieren kann. Das braucht sehr viel Zeit und man muss sehr bewusst mit diesen Situationen umgehen, in denen man sich sieht oder in denen man vielleicht auch lieber weggucken möchte. Aber mir hat es geholfen, mich nicht so sehr damit auseinanderzusetzen oder nicht so stark zu vergleichen, was diese Menschen alle machen. Sonst hätte ich auch dieses Buch nicht schreiben können, weil ich mir die ganze Zeit diese Bilder angucken musste. Ja.
Ab dem 17. September.
Ah ja.
Bist du im, oder gründest, nee, hast du den Schönheitssalon?
Genau.
Was ist der Schönheitssalon in Berlin?
Ich darf Gastgeberin sein eines Schönheitssalons. Den habe ich so genannt, weil es ein klassisches Salonformat. Also wir reden über Schönheitsideale, Schönheitsdruck und eigentlich alle Themen, die wir jetzt auch gerade in diesem Podcast besprochen haben, weil ich glaube, dass das, dass diese Art von Medienkompetenz gerade so wichtig ist und dass sich da aus dem Alltag, aus dem täglichen Erleben so viele Geschichten, Begegnungen, Gedanken ableiten lassen, dass ich das monatlich oder zumindest regelmäßig thematisieren wollte. Das kann ich jetzt an der Berliner Urania einmal im Monat mit prominenten Gästen aus Wissenschaft, Popkultur und Medien. Ja, das geht am 17. September los. Die nächste Folge ist am 13. Oktober. Und so soll es eigentlich bis nächsten Sommer, so ist es zumindest bis jetzt geplant, weitergehen. Ja, ganz niedrigschwellig. Es ist eigentlich ein Bildungsangebot. Es ist auch Teil eines Konzepts für politische und soziale Bildung. Das heißt, der Eintritt ist super gering. Jeder sollte sich das leisten können, weil es wirklich darum geht, diese Gedanken, Theorien in die Gesellschaft zu bringen.
Das klingt total schön. Und damit alle dafür Tickets kaufen können, verlinke ich gleich in den Shownotes deine Website. Da kommt man dann zu dem Ticketshop. Genau. Da verlinke ich genau auf der Website. Finde ich auch nochmal sehr spannend. Das, was wir heute hier besprochen haben und noch viel, viel mehr, findet ihr auf Rabeas Website nämlich nochmal bebildert. Mhm. Ich habe mich da auch viel durchgeklickt. Ich fand das ganz, ganz toll. Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Mir hat es auch sehr großen Spaß gemacht.
Also es war wirklich, deswegen jetzt nochmal Herzensempfehlung ist das Buch, dann der Schönheitssalon. Und ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Abonniert gerne den Podcast, lasst eine Bewertung da, einen Kommentar. Ich freue mich immer von euch zu hören. Bis zur nächsten Folge. Danke, Rabea.
Danke dir. Tschüss.